Ich fange mit einem Gebet an. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort wirklich Licht ist auf unserem Weg. Und das ist gut, Herr, weil es wird immer dunkler und wir brauchen dieses gute, klare Licht, dass wir sicheren Tritt haben, dass wir das Ziel erreichen. Und so segne du jetzt die Botschaft, segne du uns beim Hören und beim Umsetzen. Danke, Herr, dass du uns Gnade gibst, dass wir hören dürfen, wie ein Jünger hört und tun dürfen, wie ein Jünger tut. Dir sei die Ehre. Amen. Amen. Es gibt eine ganze Menge Grundlagen für das Reich Gottes. Eine ist ja, das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das ist eine Grundlage, die kommt heute aber nicht, sondern etwas, was wir kennen, was ich heute predige, kennen wir alle. Es ist nichts Neues. Aber es muss mal wiederholt werden, sagt ja Paulus öfter mal, was wiederholt werden. Und diese Grundlagen gelten hier und wir wissen ja, Reich Gottes gilt auch für die Ewigkeit und auch für die Ewigkeit, aber hier besonders. Und das erste Thema, das ich habe, steht in Matthäus und das ist Verse 6. Kapitel 6, 19 bis 20 und die Verse 31 bis 34. Wir nehmen erstmal die beiden. Ihr sollt Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und Rosten und wo die Batterie. Muss ich wackeln? Ist der Kontakt da? Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Und die anderen Verse 31 bis 34, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden, denn danach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Bitte nochmal die Verse 19 bis 20. Und das ist tatsächlich so, dass wir uns Sorgen machen. Wir leben in dieser Zeit, ich würde fast sagen 95% denken wir an der Situation, dass wir hier in dieser Welt sind. So, was soll ich essen oder trinken? Wer hat das für heute schon erledigt, heute Mittag? Was wird gekocht? Ist schon, ja, da denkt man schon dran. Anziehen. Da guckt man dann im Wetterbericht, was ziehen wir an und so weiter. Aber Gottes Ökonomie ist anders. Das heißt, Gott hat versprochen, uns zu versorgen. Darum gilt es. Gott ist unser Versorger. Wenn wir sein Kind sind, das ist die Grundvoraussetzung, du musst Kind Gottes sein. Kind Gottes bedeutet, ich muss mein Leben bewusst Jesus geben. Ich muss den Schritt gehen. Ich liefere mich Jesus aus. Jesus wird mein Herr. Ich lasse mich taufen. Übrigens, wir haben eine Taufe bald. Am 27. Oktober taufen wir jemanden aus dem Montabaur. Und die Person wollte unbedingt hier getauft werden. Dann gesagt, wenn, dann in der Muttergemeinde, wir gehören dazu. Und dann gesagt, okay, und ich bin froh, dass wir diesen Termin haben. Also, wenn du diese Schritte hinter dir hast, weißt du, du bist Kind Gottes und Gott versorgt dich. Gottes Ökonomie ist anders. Gott kann Naturgesetze ändern. Das können wir nicht. Ja? Er hat ein Volk, sein Volk, 40 Jahre in der Wüste gespeist. Und die Wissenschaftler überlegen heute noch, was das war, wie das war. Und dann gibt es eine Geschichte in 5. Mose, da steht drin, dass die Kleider und die Schuhe nicht zerrissen sind. Und alle, die gern wandern, wer geht gern wandern? Ja, und ihr wisst, wenn man so in steinigem Gebiet ist, und das war ja damals, die Wüste war ja nicht Sandwüste, steinig, da ratscht der Schuh ganz schnell auf. Ja, das ist, weil Steine scharfkantig und 40 Jahre haben die Schuhe gehalten. Also die heutigen Wanderschuhhersteller würden sicher dankbar sein, wenn man wüsste, wie das geht. Aber auch für 5000 Leute, wie hat Jesus 5000 Leute gespeist? Mit ein paar Fische und ein paar Brote. Oder denken wir an die Geschichte aus dem Alten Testament mit der Witwe, eine Handvoll Mehl, ein bisschen Öl und das hat ein Leben lang gehalten. So, Gott kann uns versorgen. Und hier ist es, dass wir nicht sammeln sollen. Es gibt zwei Sammelleidenschaften, die wir haben. Die eine ist, dass wir horten und horten und horten. Und die andere ist, dass wir Sorgen sammeln, Sorgen sammeln, Sorgen sammeln. Das sind die zwei Sammelleidenschaften, die wir haben. Das sind die Schätze, die wir sammeln wollen. Und die Reichen, die sammeln meistens immer Sachen, weil je mehr Sachen du hast, desto sicherer fühlst du dich. Je sicherer du dich fühlst, desto weniger Angst hast du. Guckst dann hin und sagst, oh, ich bin hier versorgt, ich habe hier so viel. Und wir kennen ja die Geschichte mit dem Narr, da sagt Gott, du Narr, ne, baute große Scheunen, hatte ordentlich, aber sein Leben war dann am nächsten Tag zu Ende. Und die armen Leute machen sich Sorgen. Arm meint nicht, dass sie finanziell arm sind, sondern arm auch, dass sie nicht wissen, wie sie Gott vertrauen. Und es gibt drei Bereiche, wo wir sammeln können oder beziehungsweise die gefährlich sind. Motten, Rost und Diebe. Das sind so symbolische Begriffe und da gucken wir mal nach. Motten zerfrisst das Kleid der Gerechtigkeit, so symbolisch. Ja? Das bedeutet, dass wir haben als Kind Gottes einen Stand der Gerechtigkeit. Und in diesem Stand der Gerechtigkeit wird Gott uns versorgen. Wird dieses Kleid aber angefressen von Motten, von Stolz, von Hochmut, von, ich kann mich selber versorgen, ich brauche Gott nicht. Heute haben wir ja viele Versicherungen. Ja, und manchmal frage ich die Leute, haben sie auch eine Versicherung für die Ewigkeit? Und dann gucken sie immer, was willst du von mir? Ne? Ich habe doch alles. Ja, super Rechtsschutzversicherung mit Zusatzversicherung A, B, C und D. Ja? Mir kann ja nichts passieren. Oder Krankenhaus, ne? Einzelzimmer, Professorzuschlag, dieses Zuschlag, diesen Zuschlag. Mir kann ja nichts passieren. Irrtum. Wenn Motte es fressen kann, dann ist es nicht so, dass es Gott gefällt. Rost steht dafür, dass eine Sache liegen bleibt. Ihr wisst noch früher, das alte Besteck, wenn das liegen, dann hat das Silberbesteck hat angeschlagen und das richtige Metallbesteck hat gerostet. Ja, heute ist es legiert. Und Rost steht für die Dinge, die Gott uns gegeben hat, die wir aber nicht einsetzen, die liegen bleiben. Und weil sie liegen bleiben, rosten sie. Das Dritte, das ist klar, der Dieb, das ist der Teufel, das ist der weiß, dass wir etwas Besonderes bekommen haben von Gott und der guckt, dass er uns auf irgendeine Weise die Sachen abluchst. Damit unser Glaube nicht wächst, damit unsere Kraft im Glauben nicht zunimmt, damit wir bestohlen sind. Und diese drei Sachen, die sollen wir nicht sammeln, sondern wir sollen sie umwandeln in Ewigkeitswerte. So, wenn du Sachen hast, wo Motten kommen können, verwandle sie in Ewigkeitswerte. Wenn du Sachen hast, wo Rost ist, verwandle sie in Ewigkeitswerte. Denn wenn wir Schätze sammeln im Himmel, kommt keine Motte, kein Rost und kein Dieb. Und dann hast du einen Ewigkeitswert. Hast du mal Gott gefragt, wie groß sind meine Schätze schon im Himmel? Ich habe das mal gemacht, dürft ihr mal machen im Gebet. Und es ist interessant, was Gott uns dann zeigt. Also ich denke, es ist individuell anders, so wie der Zuspruch heute Morgen. Und das ist so gut. Denn was sollen wir tun? Und jetzt bitte nochmal die Verse 31 bis 36. Gott sorgt für uns 100%. Und wenn wir das immer wieder erleben im Kleinen, erleben wir das auch im Großen und sorgen uns nicht um diese Dinge. Entschuldigung. Denn hier steht es ganz klar, darum sollt ihr nicht sorgen. Wenn ihr das ganze Kapitel lest, ich habe das schon gemacht, dann ist ein Wort, was immer wiederholt wird, heißt nicht, 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 nicht. Und dieses sorgt euch nicht steht eigentlich in Befehlsform. Ja, es ist also nicht so, bitte sorg dich nicht, ja, sondern sorg dich nicht, lass es sein, das gehört nicht zum Reich Gottes. Ja, und das sind diese Grundsachen. Und gerade in der Endzeit, wissen wir, werden diese Sachen teuer werden, werden diese Sachen uns noch mehr beschäftigen. Auch den Haushalt einer Gemeinde wird das beschäftigen. Diese Dinge kommen, es wird Teuerung kommen, wir merken das jetzt schon, war schon wieder eine Teuerung, wir denken, huch, wo ist das Geld geblieben? Eben war noch 100 Euro in meiner Hand. Ja, vor drei Monaten waren 50 Euro, jetzt sind 100 Euro weg und du trägst es mit einer Hand nach Hause. Und sagst, was ist passiert? Wir verstehen es nicht. Und wir merken, da kommt etwas und darum ist es so gut zu wissen, wir werden von Gott versorgt, mit Gott versorgt. Gott gibt Weisheit, Gott gibt Klugheit und er versorgt uns. Manchmal ändert er die Naturgesetze. Und da gehen wir hinein und überlegen, was ist das Wichtigste im Reich Gottes. Wonach sollen wir da trachten?
Und da überlegen wir mal kurz. Wonach, was ist das Wichtigste im Reich Gottes? Lasst uns mal überlegen. Wonach sollen wir trachten? Und dann gucken wir einfach auf Jesus und schauen, was hat Jesus hier auf Erden gemacht? Und da fällt uns immer wieder ein, er hat gesucht, was verloren ist. Er hat Menschen mit Gott wieder zu Gott gebracht. Er hat Verlorene zu Gott wieder zurückgebracht. Das ist die eine Sache. Er hat das Evangelium verkündet. Das ist die andere Sache. Er hat Gutes getan. Er hat Menschen geheilt. Kurzum, das, was wir immer im Evangelium lesen. Das, danach sollen wir trachten. Diese Dinge zu tun. Natürlich auch Gemeinde zu bauen, auch das sehen wir, ist auch Reich Gottes. Da gibt es auch vier Grundlagen, steht in der Apostelgeschichte. Und das sind so Sachen, danach sollen wir trachten, danach soll es uns gehen. So, wenn wir zu Bett gehen, dann sollen wir nicht denken, habe ich genug im Kühlschrank, sondern ist die Gemeinde versorgt, zum Beispiel. Ja? Habe ich heute schon für meinen Nachbarn gebetet? Vielleicht hast du ja auch Nachbarn. Wir hatten gestern ein gutes Erlebnis, wir hatten Nachbarn und es war gut, dass die zu Hause waren. Meine Mutter hatte ein Problem gehabt und alleine konnte sie es nicht lösen, wir waren nicht da. Und dann ist sie zu Nachbarn gegangen. Ja, und das ist Segnet eure Nachbarn. Vielleicht hast du einen Arbeitskollegen und denkst, oh, morgen ist Montag, dann muss ich schon wieder mit dem Kerl oder mit der Kerlin zusammen zu sein. Segne sie einfach. Danke Gott, versorg sie. Offenbare dich ihr. Ja. Und dann wirst du merken, dass dein Fokus immer mehr in das Reich Gottes geht und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird hinzugefügt werden. Das ist so. Das ist nicht ein Versprechen von mir, es ist ein Versprechen von Gott. Und Gott sorgt für uns. Wenn, kurz gesagt, er versorgt mich, wenn ich nach seinen Dingen trachte, wenn mich nach ihm verlangt, was wir heute auch im Lobpreis an Betung hatten. Gott, du stehst an erster Stelle. Das ist alles. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Wow. Wann hast du dein letztes Speiswunder erlebt? Dein letztes Bekleidungswunder? Ist schon ein bisschen her, ne? So, aber ich verspreche euch, wir kommen da wieder hin, durch die Teuerung, garantiert. Ja. Aber da wieder zu sagen, oh Gott, okay, ich gehe mit dir einkaufen. Ja. Oder irgendwie, und Gott sagt, nein, spar das Geld, gib es dahin, mach Ewigkeitswert und dann kriegst du was geschenkt. Keine Ahnung. Ja, Gott ist sehr kreativ im Versorgen. Die zweite Stelle, die wir heute betrachten werden, die eine Grundlage ist, darüber hat Jesus eigentlich nie eine Predigt gehalten. Er hat darüber kein Gleichnis gehabt, noch nicht mal eine Lehre. Und doch heißt es im 1. Thessalonicher 5, 18, das wollen wir zusammen mal aufschlagen, seid dankbar oder seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Es gibt ja 5 Stellen im Neuen Testament, die sagen, das ist der Wille. Bei den neueren Übersetzungen sind es 4, aber bei den alten sind es 5. Die sagen, das will Gott von euch. Und eine dieser Stelle ist diese hier, seid in allem dankbar oder für alles dankbar. Und Jesus hat mal im Johannesevangelium gebetet, Vater, ich danke dir, dass du mich hörst oder alle Zeit hörst, als den Lazarus aufgeweckt hat. So, er wusste von dieser Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit ist etwas, die eine Grundlage im Reich Gottes ist. Denn da, wo Jesus regiert in meinem Herzen, da ist auch Dankbarkeit. Dankbarkeit, weil ich weiß, ich habe einen Vater im Himmel und er sorgt für mich. Aber auch, dem ist kein Problem zu groß. Meine Probleme sind zu groß, aber ihn nicht. So, als meine Mutter gestern Hilfe brauchte, kamen wir gerade nach Hause. Ja, so. Das hat Gott gemacht. Timing, perfektes Timing. Ja, sie war so froh, uns zu sehen. Sie hatte auch vergessen, wo wir waren. Sie wusste nur, wir sind weg. Und ich war so dankbar, dass nichts passiert ist. Und das ist so gut. Dankbar zu sein. Nicht dafür, dass Dinge schief gehen. Nicht dafür, dass wir in Sünde fallen, sondern dafür, dass wir wissen, Gott hilft. Gott ist nicht am Ende. Gott hilft, vergibt mir auch Sünde, hilft mir auch auf. Gott verändert Dinge, die ich nicht verändern kann. Dankbarkeit verändert mein Herz, meine Sicht von Dingen. Und wenn wir mal kurz überlegen, welche Wirkung und Nebenwirkung hat Dankbarkeit und Undankbarkeit? Kennt ihr irgendwelche Nebenwirkungen von Dankbarkeit? Freude, richtig. Ja, und zwar bleibende Freude, echte Freude. Ja, da brauche ich nicht, mein Freund, 5%, sondern Freude, die von innen kommt, wirklich. Ja, Freude, die auch im Gesicht zu sehen ist. Was sind noch für Wirkungen von Dankbarkeit? Dein Glaube ist gestärkt. Ja, du weißt, Gott ey, boah, der hat das letztes Mal so toll hingekriegt, der wird es auch diesmal wieder so toll hinbekommen. Lag jemand noch was auf der Zunge, dann Frieden, genau. Ja? Dankbarkeit erzeugt Frieden. Und eine Sicht nach oben, weil ich weiß, Gott ist da. Ich gucke nach oben automatisch. Ihr kennt noch diesen alten Psalm 50, Vers 23. In der alten Version heißt es, wer Dank opfert, der preist mich, und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil oder die Rettung Gottes. Dank ist auch, Dank kann man noch opfern, wenn es einem nicht so gut ist, sagen, Gott, ich danke dir, du hast immer die letzte Antwort. Undankbarkeit hat auch Nebenwirkungen, wollen wir mal kurz betrachten. Bitterkeit, ja, das ist bleibende Bitterkeit, wir hatten bleibende Freude, bleibende Bitterkeit, ja. Unzufriedenheit, total, ne? Immer am Nörgeln. Ja. Wir Deutschen sind Weltmeister im, ihr wisst schon, ne? Wenn du es einem Deutschen recht machen kannst, dann kannst du so ein Buch schreiben. Also, es gibt immer etwas. Und wisst ihr, viele Nöte bei uns Christen sind hausgemacht, weil wir nicht dankbar sind. Lass uns nochmal über diesen Satz nachdenken. Viele Nöte bei uns Christen sind hausgemacht, weil wir nicht dankbar sind. Warum? Weil wir uns nicht Zeit nehmen, die großen Taten Gottes, Apostelgeschichte, sie priesen die großen Taten Gottes, weil wir uns nicht genug Zeit nehmen, die großen Taten Gottes zu preisen zu Hause. Einfach so, Gott, du hast mich erlöst. Wie viel hat uns Gott bewahrt auf der Fahrt? Hierher. Wir können unsere Finger bewegen. Ich bin ein bisschen müde heute, aber Gott ist da. Seine Verheißungen sind da. Seine Erlösung gilt immer noch. Sein Bund gilt immer noch. Ich bin immer noch sein Kind. Versteht ihr? Die großen Taten Gottes. Und wenn du das Tag für Tag in dein Zentrum deines Gebetslebens tust, verändert dich das. Und du merkst das auf der Arbeit. Wirklich, 100%. Ich liebe es ja immer, Bitte und Danke zu sagen auf der Arbeit. Und das färbt immer ab. Ich weiß auch nicht, warum, aber die ganze Atmosphäre verändert sich. Aber noch etwas. Es gibt da draußen eine unsichtbare Welt, die will uns kaputt machen. Da steht in der Bibel, da sind Mächte, die uns, und Gewalten, die uns zur Sünde bringen wollen, Mächte und Gewalten, die uns in Haltung bringen wollen. Dann gibt es auch Menschen, die sprechen Sätze aus, dass wir kaputt gehen, dass Gemeinden kaputt gehen, Ehen kaputt gehen und. Aber wenn wir das Loben und Danken im Mittelpunkt haben, dann haben wir das Lamm im Mittelpunkt. Und dann preisen wir den Sieg des Lammes. Und das hat die Mächte der Finsternis überwunden. In dem Moment stellen wir uns ins Licht und die Finsternis kann dieses Licht nicht zerstören. Und wir sind, weil wir das Lamm im Fokus haben, sind wir im Fokus auch seiner Gerechtigkeit und seines Sieges und preisen ihn. Ich weiß nicht, was ihr Mitternacht macht. Die Afrikaner haben etwas rausgekriegt, die machen das auch Mitternacht. Das sehen wir in Psalm 119. Da steht der David auf, um Mitternacht preist er. Und das ist sehr interessant, Psalm 119, ich lese uns das kurz. Und zwar preist er Gottes Gerechtigkeit, Gottes Güte, Gottes Wege, Gottes Werke. Und dort in Vers 62, hier ist es. Zum Mitternacht stehe ich auf, dir zu danken für die Ordnung deiner Gerechtigkeit. So, wenn du nachts mal nicht schlafen kannst, kommt ja mal vor, dass man nachts nicht schlafen kann, dann steh auf und preise Gott für seine Ordnung, für seine Gerechtigkeit. Und du wirst merken, was passiert, garantiere ich dir. Weil das ist etwas, ist, weil wir um Mitternacht, das ist eine besondere Zeit, und um diese besondere Zeit stellen wir Gott in den Mittelpunkt. Das taten auch Paulus und Silas, um Mitternacht priesen sie, als sie im Gefängnis waren, Apostelgeschichte. Oh ja, und dann sage Gott, schön, dass ihr wach seid, ich bin auch wach, jetzt machen wir mal die anderen wach. Dann gab es ja dieses Erdbeben, ne? ihr erinnert euch. Aber auch Josaphat, der König, der einmal angegriffen wurde von den Moabitern und Ammonitern, und er merkte, Mensch, meine Kraft, die reicht nicht, meine militärische Kraft reicht nicht. Und dann tat er was ganz Lustiges, was kein Militärexperte dir raten würde in solchen Situationen. Er bestellte den Lobpreischor, also Detlef und seine Band. Ich weiß nicht, habt ihr ja mehrere Lobpreisbands hier? Und die priesen Gott und danken ihm für seine Güte und Barmherzigkeit. Und als sie anfingen zu preisen, kam ein Durcheinander über die Feinde und die Sache war gelöst. Und das empfehle ich uns. Da ist eine Autorität Gottes drin, das ist ein Prinzip im Reich Gottes, zu danken und zu loben. Loben und danken, jetzt zusammen. Und wir werden merken, was dort entsteht. Das heißt, wie viel Mangel und Schaden geschieht durch Undankbarkeit, wie viel Reichtum geschieht durch Dankbarkeit, wie viel innere Belebung. Und wir lesen nochmal die Verse von 1. Thessalonicher 5, ab Vers 16 bis 19, wir lesen sie mal im Zusammenhang. Freut euch alle Zeit. Freut euch alle Zeit. Nicht nur Weihnachten, sondern Geburtstag. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Das darf man heute gar nicht mehr sagen. Bruder, das ist Zwang, bete ohne Unterlass. Nein, das ist Wort Gottes. Bete ohne Unterlass. Das heißt nicht, bete jede Sekunde, sondern hab eine Haltung, wo du betest. Egal, wo du bist, ob du S-Bahn fährst, Autobahn oder irgendwo unterwegs bist, bete. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht. Wenn wir das so als Ganzes sehen, dann merken, da können wir nichts rausschneiden, das gehört zusammen. Und wir merken, Geist dämpft nicht, das meint den Heiligen Geist, aber auch unseren Geist, weil wir zusammengehören. Und das ist wichtig. So, wofür möchtest du danken? Ist nicht die Frage, sondern du musst oder wir dürfen danken. Und das wird, gerade wenn du Sachen hast, über die du nicht danken kannst, fang einfach mal an zu sehen, wie Gott diese Sache sieht. Wie Gottes Wort die Sache sieht und fang an zu danken. Du wirst merken, du kriegst eine innere Belebung und du wirst auch merken, auf der anderen Seite passiert auch etwas. Das ist sehr, sehr interessant. Die dritte Grundlage des Reiches Gottes, es gibt noch mehr, aber aufgrund der Zeit habe ich mich auf drei beschränkt, steht in Epheser 4, Vers 32. Und das ist ein Thema, was durchgängig in der Bibel, im Neuen Testament zu finden sind. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wir sollen einander vergeben. Und Jesus sagt uns oft, im Gebetshindernis Nummer 1 ist meistens der Unglaube oder der Kleinglaube. Gebetshindernis Nummer 2 ist mangelnde Vergebung. Wenn ihr nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch nicht vergeben und so weiter. Und Jesus hat dazu ein großes Gleichnis, das in Matthäus 18 steht. Wir werden es nicht ganz lesen, aber Petrus hatte wahrscheinlich ein Problem mit seinem Bruder. Wir wissen nicht mit welchem, aber er hatte ein Problem. Und dieser Bruder hat gegen ihn gesündigt. Und das beschäftigt Petrus. Und er überlegt, wie komme ich aus dieser Geschichte raus? Und er denkt vielleicht an Sprüche, der Gerechte fällt 7-mal, steht aber auf. Und so kommt er vielleicht auf diese Zahl 7 und sagt, hör mal, Jesus, ich habe dem jetzt 7-mal vergeben, jetzt reicht es, jetzt ist Raum für Rache. Jetzt, ja, 7-mal habe ich ihm Chance gegeben, jetzt muss er es gelernt haben, hat er nicht gelernt. Aber er war sich nicht so ganz sicher. Ja, das ist eine ehrliche Frage. Das ist nicht so eine Scheinfrage wie bei den Pharisäern. Die Frage, die ist aus dem Herzen. Wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Und die waren ja im Team unterwegs. Keine Ahnung, was dann passiert ist, wer das war. Vielleicht war das auch Judas, der immer aus der Kasse genommen hat. Und Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Das ist rundgerechnet, komme ich auf 490. Keine Ahnung, ob ich richtig gerechnet habe. Aber die Antwort Jesus bedeutet, Vergebung kennt keine Grenzen. Vergebung kennt keine Grenzen, denn Gottes Barmherzigkeit ist grenzenlos. Und das bedeutet, dass ich immer in dieser Herzenshaltung bin, zu vergeben. Das ist eine schwierige Sache. Das ist nicht leicht. Und weil das nicht leicht ist, gibt Jesus hier ein Gleichnis. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und wir wissen, dieser Tag kommt tatsächlich. Es kommt der Tag, wo Gott ab. Es gibt Bücher, wir wissen, da werden Dinge aufgeschrieben. Und es kommt dieser Tag des Gerichtes. Für einen wird es ein Jubelgericht sein, für anderen nicht. Auch das steht in der Bibel. Und es gibt immer zwei Wesensseiten. Und einmal hier, jetzt kommt die Geschichte mit dem Knecht. Er hat ihm eine große Summe geschuldet, dem König. Und dann sagt er, ich will es dir bezahlen. Dann sagt der König, okay, ich erlasse dir die große Schuld. Sagen wir mal umgerechnet. Wir können es nicht genau ausrechnen, aber sagen wir so mal so ein paar Millionen Euro. Und dann geht dieser Knecht, dem ein paar Millionen Euro in einer Sekunde geschenkt wurden, hin. Und dann sagt er, findet da so einen Zettel und sagt, ah, Bruder XY schuldet mir noch 50 Euro. Geht hin und sagt, meine 50 Euro, aber sofort. Ja, sonst kommen die Russen in Kasse und dann kommt deine Familie weg, deine Kinder weg. Tschüss. Und er ist ganz hart. Er hat Vergebung erfahren, Barmherzigkeit erfahren. Und jetzt droht er seinem Bruder. Und das kriegt dieser König wieder zu hören und sagt, okay, und jetzt den Vers 35 bitte. Das kriegt er zu hören und sagt, so, du hast Barmherzigkeit beschenkt bekommen von mir, hast sie aber nicht weitergegeben. Und darum kommst du wieder, stelle ich alles wieder auf Null und es ist so, als ob du nie Vergebung bekommen hättest. Du musst die Sachen, und lest das einfach mal in der Bibel, in Matthäus 18, Vers 21 bis 35. Und so heißt es, so wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlung vergebt. Und Gott hat da ein Prinzip. Und das Prinzip ist, dass er in unser Herz hineinschaut. Und da gibt es zwei Wesenarten. Wir wollen gerne Vergebung empfangen, aber wir müssen auch Vergebung suchen und sie aussprechen. Für uns möchten wir gerne, dass alles in Ordnung ist, aber die erlebte Vergebung weiterzugeben, das ist manchmal bei uns ein Problem. Und egal in welchen Predigten oder Gleichnissen Jesus über Vergebung redet, er kommt immer zu diesem Punkt Herzensvergebung. Nicht mit den Lippen, sondern mit dem Herzen. Denn Vergebung mit Worten ohne Taten, das ist vor Gott nichts. Ja, Vergebung mit Worten, aber ohne Taten, ist vor Gott nichts. Und Mangel an Vergebung, das behindert immer das Wirken des Heiligen Geistes. Entweder im eigenen Leben oder in der Familie, in der Ehe und so weiter. Vergebung empfangen ist das eine. Und so fängt ja auch Christsein an. Ich bin mir meiner Schuld gegenüber vor Gott bewusst. Ich bitte ihn um Vergebung, weil sein Sohn Jesus Christus für mich alles bezahlt hat. Aber er hat auch das für den anderen bezahlt. Nicht nur für mich. Er hat alles bezahlt. Er ist für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Die Sünden, die vielleicht mein Bruder noch tun wird im Jahre 2065, keine Ahnung, für die ist Jesus auch schon gestorben. Und das sehe ich, dass Gott diese Dinge schon bereinigt hat. Und wenn ich Vergebung empfangen habe, dann bin ich reich genug, Vergebung auszusprechen oder auch um Vergebung zu suchen. Und deswegen ist es so gut, dass wir sehen, wie Jesus tat. Wir können nur von Jesus lernen. Und Jesus wurde immer wieder herausgefordert. Jesus wurde immer wieder auch verletzt, mit Worten geschlagen. Aber er vergab jedem. Selbst am Kreuz sagte er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er machte keine viele Worte darüber, sondern er handelte. Und das möchte ich uns noch einmal zeigen. Im Reich Gottes sind diese Dinge, also sorglos die richtigen Sorgen machen, sorg dich ums Reich Gottes, trachten nach dem Reich Gottes, seiner Gerechtigkeit, Dankbarkeit in allem und auch Vergebung. Vergebung empfangen, Vergebung suchen, Vergebung aussprechen. Denn Vergebung, gelebte Vergebung stiftet Frieden, bringt die Sachen auf den Punkt. Ihr kennt ja vielleicht dieses bekannte, die bekannte Geschichte von zwei Nachbarn, die waren ganz freundlich und dann gab es einen dicken, fetten Streit. Der Streit wurde heftiger und heftiger und die guckten sich nur noch feindlich an. Und dann wurde der eine Nachbar todkrank, richtig todkrank. Und dann sagte man: Mensch, geh zu dem hin und versöhn dich mit ihm. Na, dann geht er so ins Sterbezimmer und er sagt: Ja, vergib mir. Und dann sagt: Ja, ich vergib dir auch. Und dann geht er raus, der Nachbar, und sagt er: Aber das gilt nur so lange, bis ich wieder gesund bin. Ja, so. Und so sollten wir nicht sein. Ja, es gilt nur so lange, bis. Ja, reicht es 7-mal? Nein, Vergebung ist ohne Grenzen. Und da sind wir herausgefordert. Und deswegen wollen wir jetzt Gott suchen noch einmal. Wo machst du dir zu viele Sammelsorgen? Wo machst du dir zu viele Sorgen, weil du nicht hast? Und zu wenig Sorgen um das Reich Gottes? Wie ist es mit deiner Dankbarkeit und deiner Undankbarkeit? Und wie ist es mit Vergebung empfangen, Vergebung suchen, Vergebung aussprechen, vom Herzen her? Das ist ein schwieriges Thema. Aber das ist Reich Gottes. Das hält uns lebendig. Das sind Sachen, und ich sage, das sind drei Sachen, die kennen wir. Das ist nichts Neues. Aber es ist immer wieder gut, auch mal so ein bisschen auf die Grundlagen hingewiesen zu werden. So, ja, stimmt. Und wir wollen jetzt einfach in die Stille gehen und uns diesen drei Themenkomplexen einfach stellen. Wo mache ich mir zu viel Sorgen? Wo ist Motto Rost oder Dieb? Oder wo sammle ich Schätze in der Ewigkeit, im Himmel? Trachte ich nach dem Reich Gottes? Wie ist es mit Dankbarkeit und Undankbarkeit? Und wie ist es mit meiner Vergebung? Vergebung möchte ich empfangen, aber suche ich sie auch, dass ich anderen sage: Ja, bitte, das war nicht gut von mir. Oder dass ich es auch ausspreche. Ja, und wir wissen, er sagt, wenn wir vergeben, vergibt er uns auch. Da ist eine Klausel drin bei Gott. Eine Richterklausel. Ja? Das ist nicht meine Klausel. Das ist stringent in der Bibel. Und bis hierhin, Herr Jesus, wir beugen uns jetzt vor dir. Und wir haben dein Wort gehört und wir wollen jetzt Antwort geben. Und wir danken dir jetzt, dass du in unsere Stille hineinsprichst. Dass du uns bestätigst, korrigierst, ermutigst. Oder auch mit deinem Licht uns den Weg zeigst, wo der Weg vielleicht ein bisschen dunkler geworden ist, dass du wieder heller machst. Oder dort, wo er in Ordnung ist, dass du das auch bestätigst. Herr, wir weihen jetzt dir diese Zeit, das ist Gottesdienst. Und wir freuen uns, dass du uns jetzt dienst auch in unserem Herzen, in unserem Innern, Geist, Seele und Leib. Und ich schließe diese Zeit dann mit einem Gebet ab.